Elias, du wirst als das neue strategische Wunderkind der TUS gehandelt. Wie groß ist der Druck, der gerade auf deinen Schultern lastet?
Ich weiß nicht, es geht. Erstmal bin ich dankbar, oder ist das eine Wertschätzung, ist ein Privileg, dass man mich als solches bezeichnet, uns selber. Ja, es ist vielleicht auch einfach nur eine Anerkennung für mich, irgendwie, dass ich die letzten Jahre, die letzten Monate nicht so viel falsch gemacht habe bei der TUS. Und jetzt versuche ich einfach genau das weiterzumachen und ja, bei meiner Arbeit genauso viel Spaß zu haben, wie ich es in den letzten Jahren hatte. Das versuche ich und alles andere sieht man dann auf dem Platz.
Lass uns mal so ein bisschen in deine Geschichte reingehen. Du hattest schon mit 17 Jahren deinen ersten Trainerjob. Das war dann für die JFG Saarlouis Dillingen. Da hast du eine U12 trainiert und in dem Jahr davor, da warst du ja dann 16 Jahre, ja, da hast du bereits geholfen, eine D-Jugend in Schwarzenholz zu trainieren. Wie wird man denn so früh zum Trainer?
Ja, das ist nicht mein Verdienst, das ist das Verdienst von Daniel Grün.
Wer ist Daniel Grün?
Daniel Grün, den habe ich damals kennengelernt, als Spieler selber in der U13, in der D-Jugend, hat er mich, glaube ich, das erste Mal trainiert, U12, U13 müsste das gewesen sein, und hat mich seitdem bis heute eigentlich begleitet, das ist eine tiefe Freundschaft dann irgendwann draus entwickelt. Und der Daniel, der hat mich damals einfach zum Training mitgeschleppt, der war dann damals Trainer bei Schwarzenholz und der meinte, Elias, ich glaubt, es könnte dir gefallen, ich habe heute Training und komm doch einfach mal mit. Mhm. Und so bin ich zum Trainerjob eigentlich gekommen. Dann habe ich da Daniel ein bisschen assistiert am Anfang, Schwarzenholz, ein bisschen im Training begleitet und dann irgendwann gemerkt, vor ein paar Jungs zu stehen und denen die weiterzuentwickeln, denen zu zeigen, wie man kickt, das macht mir Spaß eigentlich. Und so kam ich mit 16 eigentlich so zu meinem ersten, oder da habe ich das erste Mal reingeschnuppert in den Job. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit, dass ich meinen ersten Trainerjob mehr oder weniger mit 17 dann bei der JFG Saarlouis Dillingen hatte.
Wie war denn so deine Zeit ganz am Anfang als Trainer bei Dillingen?
Das war eine spannende Zeit eigentlich, weil in die Mannschaft, in die ich da reingekommen bin, das war auch schon während der Saison, das ist nicht so gelaufen. Die waren ein bisschen unzufrieden damals, auch mit dem Trainer. Und dann haben sie mich dahingestellt als Co-Trainer damals. Und die Eltern vor allem, die hatten eigentlich die Hoffnung gehabt, dass da was passiert und dass sich viel ändert. Und dann stellt man da eigentlich einen 16-, 17-Jährigen hin, der jetzt gerade seinen ersten Trainerjob hat. Und da weiß ich noch, dass der ein oder andere schon mich sehr, sehr kritisch beäugt hat, gerade in den ersten Wochen, als dann ein Jugendlicher da über den Platz spaziert und damit soll sich jetzt alles ändern. Und das hat mich eigentlich, diese Einstellung hat mich ganz oft begleitet, weil mit so jungen Jahren ist man eigentlich noch kein Trainer. Und weiß ich aber heute, oder ich habe den Jahrgang dann ein paar Jahre trainiert, auch in Saarlouis Dillingen, und daraus ist dann eine tiefe Verbundenheit entstanden und ich glaube, dass ich da doch dann ein paar Eltern, die mich am Anfang sehr kritisch beäugt haben, am Ende überzeugen konnte. Und das ist so, glaube ich, so das Wichtigste als Trainer, dass nicht so viele Leute, oder es ist nicht so wichtig, was Leute über dich denken, wenn du kommst, sondern wenn du gehst. So, und das war immer so ein bisschen auch mein Ziel.
Was machst du anders als andere? Wie kriegt man da so jung schon irgendwie Zugang zu Jungs, die ja nicht sehr, sehr, sehr viel jünger sind als man selbst?
Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass es genau eben das war, dass ich in Jungs trainiert habe, wo ich selber eigentlich nur 3-4 Jahre älter war in der meisten Zeit. Da ich eigentlich ziemlich genau wusste, wie sich die Jungs in welchem Moment fühlen. Wie sich die Jungs fühlen, nach was die Jungs streben und da immer sehr gut verstanden haben, was sie auf dem Platz eigentlich wollen. Und ich mich da immer sehr gut reinfühlen konnte wahrscheinlich. Und ich glaube, aus dieser Chemie ist dann was entstanden, wo ich die Jungs vielleicht gut erreicht habe. Mit einer oder anderen Ansprache in der Kabine, aber auch auf dem Platz und den Jungs dann weiterzuhelfen, so dass ich sie, glaube ich, ganz gut verstanden habe und immer gut nachempfinden konnte. So, ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum es eigentlich immer schon ganz gut geklappt hat.
Und wie kann ich mir so eine Elias-Trends-Kabinen-Ansprache vorstellen?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also ich versuche natürlich immer eine besondere Geschichte zu erzählen vor jedem Spiel, die auf den Gegner passt, die auf den Spieltag passt. Ich versuche selten genau dieselben Worte, dieselben Sachen zu erzählen, sondern es soll eine Geschichte sein, es soll etwas sein, was die Jungs inspiriert, gleich auf den Platz zu gehen und alles zu geben, weil das ist das Wichtigste. Das war komplettes Herz lassen auf dem Platz. Das sage ich zu meinen Jungs immer auch heute noch, wenn wir Fußball spielen, ist das Herz auf den Platz zu lassen und dafür brauchst du aber manchmal eine Inspiration. Und da versuche ich mir immer morgens vorm Spiegel, im Badezimmer vorm Spiegel eine Geschichte auszudenken oder irgendwas, was die Jungs nochmal packen könnte an so einem Tag und vorm Spiel dann lebhaft zu erzählen.
Das heißt also, was dich seit Anfang deiner Trainerkarriere dann auch so ein bisschen getragen hat, war auf der einen Seite das, was du analytisch gemacht hast, aber auf der anderen Seite auch der Vibe, den du einfach erzeugt hast. Und ist das irgendwie so ein bisschen, was sich dann auf die Jugendlichen und damit auf die Eltern übertragen hat? Hast du die so überzeugt?
Ich glaube, es ist die Mischung. Ich glaube, es ist die Mischung und es ist ganz wichtig, glaube ich, auch für Trainer, dass man auf der einen Seite analytisch, im technisch-taktischen Bereich sich gut auskennt oder gute Methodik hat, aber natürlich auch die Jungs erreicht auf dem Platz und dann ein Zusammensein schafft, die Jungs inspirieren kann, die Jungs motivieren will ich gar nicht sagen, weil ich will keinen mehr von den Jungs, auch auf dem Level, wo ich mich jetzt heute bewege, will ich mehr motivieren müssen für das, was wir machen. Das ist eher manchmal eine Inspiration. Und ich glaube, dass ich die Jungs auf dem Weg oft, nicht immer, aber oft ganz gut erreiche.
Und du hast das dann in der U13 gemacht, U15 und U17. Genau. Also hast dich da sozusagen hochgearbeitet. In der Zeit, was waren da so deine Erfahrungen und was waren die Herausforderungen?
Ich musste wirklich dankbar sein ein Stück weit, weil ich bei der FG Saarlouis-Diedingen auch immer schon sehr, sehr gute Jahrgänge hatte. Also das wäre völlig vermessen jetzt. Wir haben viel gewonnen in der Zeit, aber das wäre jetzt völlig vermessen, mir das jetzt auf die eigene Fahne zu schreiben und sage, hier, weil ich so ein super Trainer bin. Das wäre völlig vermessen. Ich habe immer sehr, sehr gute Jungs gehabt, sehr gute Jahrgänge gehabt und es war für mich vor allem so ein Ausprobieren, so ein Lernen auch über mich selber. Was will ich überhaupt als Trainer? Wie muss ich auf die Jungs eingehen, um sie zu erreichen? Ich musste mir vor allem, und da bin ich heute auch dem Daniel sehr dankbar, dass er mir da oft auch nochmal ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ich musste vor allem lernen, was ich so einem 13-jährigen Junge jetzt über Fußball erzähle. Also da steht jetzt kein Mann Mitte 20 vor mir, dem ich da mit meiner Taktik zumüllen kann, ja? Sondern es geht darum, wirklich das leicht zu verpacken, das kindgerecht irgendwie zu vermitteln. Und weil ich damals auch schon mich sehr viel mit Taktik beschäftigt habe, war es dann oft so, dass das ein bisschen ausgeartet ist und dass, glaube ich, nach 2-3 Minuten mir eigentlich keiner mehr zugehört hat, weil ich in irgendwelchen Sphären da geschwebt bin, von irgendwelchen taktischen Mustern erzählt habe oder so. Und da war schon wichtig, dass der Daniel mich da auch immer wieder auf den Boden gehalten hat und gesagt, Ilias, das sind 13-jährige Kinder, ja, die wollen rausgehen und kicken. Und trotzdem das eine oder andere vielleicht inhaltlich mit auf den Weg zu geben, ist wichtig, aber das auch immer wieder kindgerecht zu verpacken. Und das musste ich ein bisschen lernen und da würde ich heute einiges anders machen, wie ich damals gemacht habe, definitiv.
Aber es war dann schon auch so eine erste Laborphase für dich, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe unglaublich viel gelernt, gerade auch JFG Saarlouis-Diedingen, das ist der Verein, wo du mit talentierten Jungs arbeitest, aber jetzt nie wirklich so ein Ergebnis oder Leistungsdruck hast. Und da kannst du auch als Trainer sehr viel herausfinden einfach für dich. Was willst du eigentlich auf dem Platz? Welchen Fußball willst du eigentlich auf dem Platz sehen? Und ich glaube auch, dass in der Zeit so eine Grundbasis an meiner Philosophie so ein bisschen gewachsen ist und als Trainer.
Klassische Fußballerkarrieren laufen ja so, als Kind von Fußball begeistert, dann so lange wie möglich erfolgreich auf dem Platz stehen und so und die letzten Jahre dann als Trainer irgendwie verbringen und so. Du hast eine ähnliche Biografie, nur dass du das Ganze im Ultraschallverfahren irgendwie durchgezogen hast. Du hast in der U19 Bundesliga gespielt, soweit hast du es geschafft und bist dann doch auf die Trainerbank gewechselt. Was ist da passiert?
Ja, ich hatte, habe ich eben schon kurz angerissen, viele Probleme mit Verletzungen gehabt. Schon seit der C-Jugend. Das hat mich eigentlich immer begleitet, die Verletzungen. Das waren nie wirklich schwere Verletzungen. Das kommt dazu, wenn ich das heute Leuten erzähle, die fragen mir, was hast du denn gehabt? Ja, nie eigentlich, ich hatte nie einen Kreuzbandriss oder nie wirklich schwere Verletzungen. Aber es waren immer, ich habe immer unheimlich viele Entzündungen sind aufgetreten. Gerade an Sehnen, allen möglichen Stellen in der Ferse, im Knie, im Hüftbereich.
Also klassische Belastungsverletzungen
eigentlich. Genau, klassische, ne? Belastungsverletzungen. Mhm. Und die mich immer wieder ausgebremst haben. Und gerade eigentlich dann in der U19 Saarbrücken Bundesliga, als ich dann wirklich die Chance hatte, mal ganz nach oben da reinzuschnuppern, auch da, also gefühlt alle 3-4 Wochen musste ich wieder eine Woche mit Training aussetzen. Ja, und als jüngerer Jahrgang damals in der Bundesliga, da kriegt man nicht viel Chancen. Und wenn man dann da reingeschmissen wird, eigentlich muss man das nutzen, muss man fit sein, muss. So, und das habe ich nie gehabt, das habe ich nie bekommen. Vielleicht ist es auch so, dass der Schritt vielleicht einen Tick zu spät kam. Also ich habe das Gefühl gehabt in der U19 Bundesliga, dass ich zu viel noch nicht kann, zu viel noch nicht gelernt habe und zu viel aufholen muss, um dann den Schritt ganz nach oben zu schaffen. Und diese Einsicht gepaart mit eben diesen ganzen Verletzungen haben dann dazu geführt, dass mir klar wurde, dass ich ganz nach oben nicht mehr schaffe oder zumindest dahin, wo ich mich gerne gesehen hätte.
Das klingt ja im Nachhinein alles sehr so überlegt und so weiter, ne? Und ja, das eine führt das zum anderen und so weiter. Nee. Aber in der Situation, Nein. Als junger Typ, Ja. Das muss doch eine Katastrophe gewesen sein für dich.
Das war auch eine Katastrophe. Das war auch eine Katastrophe. Vor allem Woche für Woche da auf der Bank zu sitzen oder nicht im Kader zu sein und nicht zu spielen. Mhm. Das ist brutal hart. Also ich meine, auf der einen Seite war es unglaublich interessant, mal das Ganze mal zu erleben, mal nach München zu fahren, gegen Bayern München zu spielen, gegen Hoffenheim zu spielen. Julian Nagelsmann, da war damals Trainer in der A-Jugend. Da habe ich unglaublich viel gesehen, gelernt. Aber als Fußballspieler will man spielen. Und es ging mir damals genauso, wie es heute jedem meiner Jungs geht. Und dann da Woche für Woche 90 Minuten lang mich aufzuwärmen neben dem Platz oder das Ganze nur von der Bank zu sehen, das hat schon wehgetan. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo es dann in der Schule auch nicht mehr gelaufen ist. Ich habe gerade in der Oberstufe gerade Abitur gemacht und habe die Schule auf jeden Fall komplett vernachlässigt in der Zeit, weil ich halt nur Fußball im Kopf hatte, vor dem Training noch trainiert habe, nach dem Training noch was gemacht habe und für die Schule einfach nichts mehr in der Zeit. Und dann musste ich irgendwann eine Vollbremsung machen, weil ich wusste, ich werde es wahrscheinlich nicht nur mit Fußball nicht packen, sondern ich bin auch gerade dabei, die Schule gegen die Wand zu fahren. Und dann kann ich mich an ein Gespräch mit einer Mutter erinnern, die mir dann auch ein bisschen die Augen geöffnet hat und gesagt hat, so, jetzt musst du dich entscheiden, was machst du? Und das war ziemlich hart, weil ich wusste in dem Moment eigentlich, okay, wenn ich jetzt hier weggehe von Saarbrücken, dann war es das wahrscheinlich auch erstmal.
Ja, dann ist das aus fast
genau,
schon.
Genau, ne? Genau, dann ist es eigentlich vorbei. Mhm. Weil jemand, der es in der U19-Bundesliga nicht schafft, in der Jugend-Bundesliga nicht schafft, der wird es auch dann später, ein, zwei Jahre später nicht nochmal so eine Chance kriegen. Mhm. Und trotzdem habe ich mich dann, ich glaube, dass ich jetzt nicht unreflektiert war in der Zeit, habe ich mich dann dazu entschieden, mein Abitur zu machen.
Seit Sommer 2018 bist du Trainer bei der TuS, hast am Oberwert erst die U15 und dann die U16 trainiert. Was verschlägt einen Saarländer denn nach Koblenz?
Die Uni, die Universität. Also ich bin wirklich zwecks Uni hier nach Koblenz gekommen. Das war der einzige Grund. Also Fußball war da nicht im Fernsten ein Grund, um hier nach Koblenz zu kommen, sondern es war allein die Uni.
Also verstehe ich richtig, dass du nach Saarbrücken und der U19 für dich selber gesagt hast, okay, dann muss ich doch den Weg der bürgerlichen Karriere gehen, oder was?
Auf jeden Fall, das war's. Also da hatte ich eigentlich, an dem Punkt hatte ich mit Fußball eigentlich abgeschlossen.
Ja, genau. Ne?
Und Trainer, dieser Trainerjob, das war auch eigentlich nur ein Hobby zu der Zeit. Wirklich nur ein Hobby und hatte auch gar nicht da die Fantasie, jetzt irgendwie in ein paar Jahren vielleicht sogar mein Geld damit verdienen zu können. Mhm. Und deswegen war das dann eigentlich der Weg, okay, ich brauche jetzt was, ich will Lehrer werden, ja, Grundschullehrer werden. Und dafür bin ich dann hier nach Koblenz gekommen. Ja.
Einer der ersten, wichtigsten Supporter so von Stunde Null in Koblenz, das war der Patrick Wagner-Galder. Der hat dir sehr früh schon sehr viel Verantwortung gegeben. Ja. Jetzt mal so im Nachhinein betrachtet, was denkst du, hat er in dir gesehen?
Dem Pecco bin ich unglaublich dankbar. Aber bevor ich über den Pecco rede, möchte ich einen Manuel Moral-Fuster erwähnen, weil der mich eigentlich mit dem Pecco damals zusammengebracht hat. Also der Manu... Ich habe mit dem Manu damals geredet, das war unser Jugendkoordinator im Jahr 2018. Und nach der U15-Saison haben wir darüber geredet, was ist jetzt der nächste Schritt für dich. Und ich war Co-Trainer in der U15 und er meinte, jetzt muss aber der nächste Schritt kommen. Und es ist eine Cheftrainerposition. Aber vielleicht, weil ich auch mit der Uni noch sehr viel zu tun hatte in der Zeit, vielleicht nicht ein alleiniger Cheftrainer, sondern den Posten teilen. Aber das muss jemand sein, mit dem du dich blind verstehst. Du brauchst ein unglaubliches Vertrauen, um da zusammen jede Entscheidung zu treffen. Und der meinte, ich kenne da jemanden oder ich habe jemanden kennengelernt und das könnte ziemlich gut passen. Und da hat er mir die Nummer von Pecco gegeben und da habe ich einen Pecco angerufen und da haben wir gesagt, lass uns mal in der Stadt treffen, im Café treffen. Haben wir uns dann zwei, dreimal in der Stadt getroffen und zwei, drei Stunden über Fußball geredet. Und das war eigentlich vom ersten Moment, war das Gefühl da, das könnte echt was werden und wir sind auf einer Ebene. Nicht nur fußballerisch, was natürlich unabdingbar ist, sondern auch menschlich. Und im Pecco bin ich sehr, sehr dankbar, weil er auch einen großen Anteil hat daran, dass ich jetzt eben da stehe, wo ich jetzt stehe in meinen jungen Jahren, sage ich mal.
Du hast da einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der mich mal näher interessieren würde, und zwar die Dynamik zwischen Co-Trainer und Trainer. Ja. Du hast gesagt, das ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Am Ende des Tages kann der Cheftrainer ja machen, was er will. So, ne? Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie funktioniert so eine Dynamik? Wie arbeitet man da zusammen?
Ja, also mit dem Pecco muss man dazu sagen, dass der Pecco ist ja kein gewöhnlicher Co-Trainer. Also jetzt mittlerweile ist er mein Co-Trainer. In der U16 haben wir uns, wie gesagt, den Cheftrainerposten geteilt. Aber der Pecco, ich habe den Pecco nie als wirklich einen Co-Trainer angesehen. Sondern der Pecco ist jemand, der hat in der Rheinland-Liga schon viele Jahre lang gearbeitet, im aktiven Bereich, selber in der Jugend bei Köln gespielt, bringt eine unglaubliche Erfahrung mit. Und vom Pecco war, oder mir ist heute noch klar, dass ich als Cheftrainer, also ich weiß nicht, ob es so viele Cheftrainer gibt, die so viel von ihrem Co-Trainer lernen können. Und deswegen war der Pecco für mich von Anfang an eine Inspiration, ja, und jemand, der mir unglaublich viel Sicherheit gegeben hat, unglaublich viel Vertrauen gegeben hat und gesagt, und ich weiß nicht, wie oft er mir gesagt hat, Elias, wenn du das so denkst, dann mach das einfach. Wenn du das jetzt so siehst, dann mach das, dann treff die Entscheidung so, dann spielen wir taktisch, spielen wir das dann so, um mir einfach jemand zu geben, der mir so die Sicherheit gibt und außenhin vielleicht jemand, der so ein bisschen, ja, vielleicht eine Kritik abfängt oder bei kritischen Fragen dasteht. Und das hat mir so geholfen, auch mich selber so ein bisschen auszuleben auf dem Platz, sage ich auch als Trainer.
Das heißt, man kann sagen, die strategischen Konzepte kommen dann von dir und der Cheftrainer setzt sie dann sozusagen um. Kann man das so sagen?
Da würde ich dem Pecco nicht gerecht werden, wenn ich jetzt sage, dass alles, was strategisch oder taktisch inhaltlich ist, von mir kommen würde. Gerade weil es auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist, ist es natürlich ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Und da mache ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken. Und deswegen glaube ich schon, dass ich da so ein bisschen die Initiative habe, wenn es um taktische Inhalt, um inhaltlich, taktische, inhaltliche Dinge geht und ein bisschen um die Ausrichtung geht. Da habe ich schon so ein bisschen die Initiative. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendeine Entscheidung getroffen habe, ohne die mindestens einmal mit Pecco abzusprechen, weil mir sein Rat und seine Meinung unglaublich wichtig ist.
Das ist immer so eine Art Aushandlungsprozess, verstehe ich das richtig?
Auf jeden Fall aushandeln, nicht nur mit dem Co-Trainer, sondern auch mit mir selber. Also ich verbringe, glaube ich, unglaublich viel Zeit damit, wenn ich so eine taktische Ausrichtung wähle fürs Wochenende, um mich wirklich zu fragen, ist es das oder könnte uns das wirklich zum Erfolg bringen? Ist es der richtige Weg? Und das ist dann erstmal für mich selber ein unglaublich langes Aushandeln mit mir und dann in der nächsten Stufe dann mit meinem Co-Trainer. Ich hatte bisher wirklich das wahnsinnige Glück und das weiß ich auch wirklich zu schätzen, dass ich ob als Co-Trainer oder als Cheftrainer jeweils mit jemandem zusammengearbeitet habe, mit dem ich ein unglaubliches Vertrauensverhältnis hatte und der mir unglaublich viel Spielraum für meine Gedanken gegeben hat. Und das habe ich versucht, immer bestmöglich auszunutzen.
Deinen ersten Cheftrainer-Posten in Koblenz hast du vor gerade einmal 6 Monaten bekommen. Das war dann damals die U17. Wie war es denn, auf einmal so viel Verantwortung zu haben? War das für dich nichts Neues, weil du es irgendwie aus Dillingen schon kanntest? Mhm. Oder war das in Koblenz nochmal was Besonderes für dich?
War auf jeden Fall was Besonderes. War was ganz Besonderes, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet habe, dass ich jetzt schon U17 Cheftrainer werde. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Michael Stahl, wo wir im Büro gesessen haben und ein bisschen Gedanken ausgetauscht haben, wie es dann nächste Saison weitergehen könnte. Und er hat mich noch so angegrinst, und das werde ich nicht vergessen, und fragt so, und du willst wahrscheinlich nächstes Jahr U17 Cheftrainer werden, oder? Und ich habe zum Stali gesagt, Stali, ich verlange das gar nicht. Ja? Ich hätte gerne eine Position, die mir über meine Arbeit irgendwie ein bisschen gerecht wird. Und wenn ihr mich in der U17 auf einer Cheftrainerposition seht, dann ehrt mich das. Und werde ich mit Sicherheit nicht ablehnen, die Aufgabe. Dann hat der Stali mich ein paar Wochen später angerufen, ich glaube im Februar war das, und hat mir dann mitgeteilt, dass ich U17 Cheftrainer werde nächste Saison. Und das war was richtig Großes. Und da habe ich so das erste Mal ein bisschen Druck verspürt. Weil ich weiß, dass U17 Cheftrainer TuS Koblenz, das hat ein bisschen Reichweite. Also das gucken sich Leute an. Da kommen Menschen auf den Sportplatz, die gucken sich den Fußball an, die spielen. Mhm. Und da ist es auch nicht egal, ob du jetzt 5 Wochen am Stück verlierst oder gewinnst. Und aber ich habe gleich so gespürt, dass dieser Druck in mir eigentlich was Positives erzeugt und eigentlich nochmal so ein bisschen mehr Verbissenheit, aber in einer positiven Richtung oder erzeugt. Und habe das von Anfang an eigentlich genossen, diesen Posten besetzen zu dürfen. Das ist einfach nicht selbstverständlich, weil ich weiß, dass für diese Aufgabe oder über diese Aufgabe hätten sich sehr viele Trainer im Rheinland gefreut. Das kann ich so sagen, weil es auch einfach ein super Jahrgang ist, den man da in dieser Position trainieren darf. Und wenn man dann zu dem Zeitpunkt 22-Jährigen zum Cheftrainer in der U17 macht, obwohl so viele andere lizenzierte, ausgebildete Trainer für den Job auch zur Verfügung gestanden hätten, dann ist das ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis. Und das hat mir auch irgendwie gleichzeitig, auch wenn es vielleicht Druck für manche ist, aber mir jetzt auch so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich weiß, die sind von mir und von meinen Ideen eigentlich überzeugt. Mhm. Und das hat weniger Druck, sondern eigentlich eher Stolz ausgelöst, aber auch, es war ein unglaublicher Antrieb auch.
Deine Beförderung in die erste Mannschaft ist ja auch so ein bisschen so eine Erfolgsstory für die Nachwuchsarbeit der TuS Koblenz. Welche Erfahrungen hast du da in der Jugendarbeit gemacht? Also hat man dir schnell vertraut oder musstest du dich sehr hart hochkämpfen? Wie war dieser Weg?
Ja, so ein Mix aus beidem, glaube ich. Also ich glaube, niemand und vor allem auch dann mit in meinem Alter kommt zu einem Verein, wenn man jetzt vorher auch nicht wahnsinnig hoch trainiert hat, kommt zu einem Verein und kriegt direkt irgendwie alles auf dem Goldtablett serviert. Sondern natürlich muss man sich am Anfang erstmal hocharbeiten. Und wie gesagt, am Anfang war ich Co-Trainer und mich kannte hier niemand. Ja? Und dann habe ich einfach versucht, die Chance zu nutzen. Eigentlich von Beginn an versucht, die Chance zu nutzen und Leute zu zeigen, wer ich bin. Wie ich eben gesagt habe, es ist nicht so wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst, sondern wenn du gehst. Mhm. Und das nach dem Motto habe ich immer versucht zu arbeiten und versucht einfach auch möglichst viele Leute im Verein zu überzeugen, ohne dass ich mir das jetzt jeden Tag gedacht habe, sondern einfach, indem ich versucht habe, diese Aufgabe, welches auch immer war, ob es U15 Co-Trainer, dann geteilt Cheftrainer oder jetzt Cheftrainer in der U17, war immer so gut wie möglich zu machen und mit dem größtmöglichen Antrieb und dann gefühlt, glaube ich, alles andere kommt dann irgendwie so mit sich selber.
Und dann kam da dieser magische Moment, den wir bitte nochmal genauer auseinandernehmen müssen. Stali hat dir deine Beförderung in die erste Mannschaft mitgeteilt?
Nee, das war Nils Lapan.
Okay.
Der zweite Vorsitzende, ja. Und ja, ich muss ein bisschen ausholen.
Bitte.
Ja. Nils und ich, wir haben uns das erste Mal zu Saisonbeginn unterhalten. Und da hat er mich mal angerufen und wir haben uns einfach nur ein bisschen ausgetauscht. Über Fußball ausgetauscht, über meine Ideen ausgetauscht. Und ich erinnere mich da noch dran, dass der Nils zu mir gesagt hat, dass er mich spannend findet. Und dass er meine Idee spannend findet und dass er die Art und Weise, wie ich auf dem Platz stehe, mit der Leidenschaft, dass ihm das gefällt. Und dass er mich weiter beobachten wird. Ich habe das damals gar nicht so wirklich realisiert oder so ein bisschen abgestempelt, sondern hat dann Motto, das ist einfach jemand, der hat dich jetzt mal ein bisschen gelobt für das, was du gemacht hast, aber ich habe da gar nicht großartig rumfantasiert. Und wir haben dann eigentlich immer wieder mal wieder Kontakt gehalten, mal telefoniert, wenn wir uns gesehen haben, mal ein bisschen gesprochen. Aber völlig, ja, völlig ohne Hintergrund eigentlich. Und dann kam jetzt vor, lass mich nicht lügen, so vor 6 Wochen, kam dann ein Anruf von Nils und der meinte, hast du mal ein bisschen Zeit? Hast du mal Lust, ins Büro zu kommen? Bring mal alles mit, was du brauchst, um uns ein bisschen was über Fußball zu erzählen, über deine Ideen zu erzählen. Hier sind ein paar Leute, die interessieren dich auch noch für dich, neben mir. Und dann bin ich dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Freitag, bin ich dann mit meiner Taktiktafel unterm Arm Richtung Oberwerth gesteppt.
Wie nervös warst du?
Schon nervös, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich anfange, über Fußball zu reden, verfliegt das auch so ein bisschen. Also natürlich habe ich mir dann vorgestellt, okay, wer ist jetzt da? Er hat auch ein bisschen
gelogen.
Genau,
du wusstest ja nicht, was ich erwartet.
Ja, genau, er hat auch ein bisschen gelogen. Also es war dann nicht, wie er gesagt hat, nur der Nils und der Christian, also der erste und zweite Vorsitzende, sondern dann war auch auf einmal noch der Marc dabei, der Marc Mies, der Jugendkoordinator, dann war auf einmal noch der Videoanalyst von der ersten Mannschaft dabei, also haben schon ein bisschen mehr Leute gesessen, wie er mir verraten hat.
Da ging so die Tür auf und dann drehen sich erstmal so 9 Augenpaare rum, oder wie?
Ja, so ungefähr. Der Nils sagt dann so zu mir, guck mal hier vorne, ist das Flipchart, stell dich mal dahin und fang an. Ich so, wie fang an? Ja, fang an. Ich so, okay, die wollen jetzt einen Vortrag hier hören, aber das... Dann habe ich gesagt, Nils, kann ich auch mit meiner Taktiktafel, kann ich da auch ein bisschen Steine rumschieben? Macht er, ja, wie du willst, mach einfach. Habe ich meine Tafel dahingestellt und dann ist es ein bisschen ausgeartet. Wenn ich dann halt mal anfange zu reden und über Fußball zu reden, über meine Ideen, über den Inhalt so ein bisschen zu reden, dann kann das schnell ein bisschen länger werden. Ich glaube nicht, dass sie sich gelangweilt haben, aber das habe ich bestimmt 1,5 Stunden so ein bisschen über Fußball, über meine
Ideen. 1,5 Stunden, also der hat gesagt, geh nach vorne und dann hast du wirklich 90 Minuten da gestanden und Steine rumgeschoben, ja?
Ja, so ungefähr. Also okay. Natürlich ein paar Nachfragen gestellt, das eine oder andere wollten dann genauer wissen, was für Systeme ich bevorzuge, wie ich gegen den Ball spielen möchte. Ganz verschiedene Dinge, ja, immer mal wieder ein bisschen nachgefragt. Und so hat sich dann aber auch so ein bisschen Diskussion entwickelt. Der Marc Mies, der hat sich dann ein bisschen öfter mal eingeschaltet.
Hast du dir zu keinem Zeitpunkt die Frage gestellt, was zur Hölle das ganze Theater sollte?
Doch.
Also ich meine, für dich war ja jetzt nur nicht klar, so, dass da jetzt sowas zur Disposition steht.
Ja. Doch, war es. Also ich weiß noch ganz genau, das war dann im Anschluss, als ich nach Hause gegangen bin, wo ich gedacht habe, wofür jetzt eigentlich?
Ja, genau.
Also so wofür. Ja. Natürlich haben sie mir gesagt am Ende, okay, Elias, cool, dass wir dich jetzt mal kennenlernen durften. Und die haben das auch echt so verpackt, als würde es da nicht um irgendwas gehen, sondern einfach nur darum, mich mal kennenzulernen, genauer und besser. Und natürlich habe ich mich gefragt, wieso eigentlich? Also wieso habe ich mich da hingestellt 1,5 Stunden und habe über Fußball geredet?
Hast du eine Sekunde darüber nachgedacht, dass das passieren könnte, dass sie ernsthaft dich als Kandidaten erwägen?
In dem Moment nicht. Weder vorher noch unmittelbar danach, nachdem wir dann uns nochmal getroffen haben und nochmal geredet haben, dann irgendwann habe ich mir gedacht, hier muss irgendwas am Laufen sein. Also dann, der Kontakt ist jetzt so intensiv wie noch nie und nur alles, um nochmal meine Ideen jetzt das zweite oder das dritte Mal zu hören, nee, da muss irgendwas hinterstecken.
Ja.
Und natürlich fängt man dann ein bisschen an zu fantasieren und das war dann auch irgendwann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, es könnte, also was soll eigentlich kommen? Es muss doch irgendwie vielleicht sogar in die Richtung gehen.
Und wie viel Zeit ist dann vergangen nach dem zweiten Gespräch bis zu dem magischen Anruf?
Das war immer so ein Wochentakt. Also das erste Mal haben wir uns dann, glaube ich, freitags getroffen, dann eine Woche drauf zum zweiten Gespräch und eine Woche drauf nochmal zum finalen Gespräch dann. Das ist immer so im Wochentakt haben wir uns dann gesehen.
Die Woche darauf kam dann der Call, oder wie?
Genau, die Woche darauf kam dann der Call, so nach dem Motto, komm noch mal ins Büro, wir wollen noch mal reden. Und ich habe gesagt, soll ich meine Tafel mitbringen?
Und dann, der hat dir das gar nicht am Telefon gesagt.
Nee, er hat es mir nicht am Telefon gesagt. Er hat es mir nicht am Telefon gesagt, sondern wie gesagt, komm ins Büro, wir müssen reden. Und ich so, ja, meine Tafel, soll ich eine Tafel mitbringen, soll ich irgendwas, soll ich was vorbereiten? Nee, nee, komm einfach, wir wollen dir ein bisschen was sagen. Und dann bin ich da hingekommen und dann hat man mir einen Vertrag irgendwie unter die Nase gelegt und hat gesagt, hier, unterschreiben. Ich sagte, nee, aber hol mit nach Hause und lest jetzt mal in Ruhe durch, aber wir wollen, dass du Co-Trainer wirst, ab sofort in der ersten Mannschaft.
Dir wird schlagartig klar, okay, darum ging es hier die ganze Zeit. Ja. Und dir wird klar, was das für Implikationen für dich in der Zukunft hat, ja, und was für eine krasse Rolle das ist. Ja. Was ist das für ein Moment?
Das ist einfach nur, also ich habe einfach nur Adrenalin gespürt im ersten Moment. Und man denkt auch dann gar nicht so drüber nach, weil du willst ja auch dann irgendwie vor dem Vorstand da jetzt nicht so wie so ein kleines Kind.
Ja, genau, so komplett ausrasten und so. Ja. Ja.
Will das ja auch irgendwie dann zumindest nach außen mit Fassung nehmen.
Ja.
Aber ich habe es strahlen dann auf dem Heimweg mit dem Vertrag unterm Arm, habe ich nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Und ja, das war, ich war einfach nur glücklich, einfach nur stolz in dem Moment, das für mich dann schon geschafft zu haben, so ein Vertragsangebot zu kriegen in 2,5 Jahren, weil ich ja auch weiß, dass, wie gesagt, vor 2,5 Jahren habe ich bei dem Verein angerufen und wollte dort arbeiten. Und 2,5 Jahre später kriege ich ein Vertragsangebot, einen langfristigen Vertrag, dass ich Co-Trainer mit 23 in der ersten Mannschaft, in der Oberligamannschaft sein darf. Und das habe ich dann auch erstmal 2-3 Tage gebraucht, um das einzuordnen, um das ein Stück auch zu verarbeiten. Und natürlich kommen dann auch mal so Gedanken aus, ist das jetzt schon der richtige Schritt? Da kam auch mal die eine oder andere kritische Frage auch im Umfeld, die gesagt haben, glaubst du nicht, das ist jetzt vielleicht schon ein Tick zu früh? Ist das jetzt nicht ein Schritt zu früh, ein Schritt zu schnell? Aber der Nils hat zu mir gesagt damals, dass man nicht so oft so Chancen kriegt und dass man, wenn man sie kriegt, sie nutzen soll. Und das waren auch alle die, zu denen ich ein großes Vertrauensverhältnis habe, die aus dem Fußballbereich kommen, die haben mir dasselbe gesagt. Und das war eigentlich auch so der erste Impuls, den ich gespürt habe. Ich habe es eigentlich keine Sekunde wirklich in Frage gestellt, ob ich das jetzt annehmen will oder nicht. Das war für mich eher schon fast so eine Verpflichtung, weil ich auch weiß, dass ich allein das bis hierhin geschafft habe. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Ich habe es ja nicht im Lotto gewonnen, das Vertragsangebot.
Zu dem Verarbeitungsprozess gehört ja auch dazu, dass man dann mit Leuten darüber spricht. Ja. Wer war als erstes, Daniel oder deine Eltern?
Meine Mutter.
Okay.
Meine Mutter ist so ein enges Verhältnis zu ihr und eigentlich nach jedem Gespräch, wo ich aus dem Büro rausgegangen bin, auf dem Weg nach Hause, erstmal die Nummer von ihr gewählt und ihr erzählt, was gerade so abgeht. Und auch sie war sehr stolz und sehr glücklich. Und ja, nach dem letzten Gespräch oder nachdem ich das Vertragsangebot bekommen habe, habe ich dann einen WhatsApp-Call gemacht mit meiner Schwester und meiner Mutter zusammen. Und hab den beiden erzählt, ja, was passiert ist. Und dann, weiß nicht, wir konnten es alle drei nicht so wirklich fassen. Oder
okay, also es war nicht so rumschreien, das war eher so Schockstarre-mäßig.
Ja, zuerst im ersten Moment Schockstarre. Und dann haben wir es so irgendwie versucht zu verarbeiten, indem wir so Witze drüber gemacht haben. So irgendwie einfach darüber gealbert haben. Das weiß ich auch noch. Und irgendwann habe ich einfach aufgelegt, wo ich dachte, ey, jetzt reicht's mal.
Okay.
Also ich glaube, die konnten in dem Moment noch weniger damit umgehen als ich selber.
Naja, es ist ja fast bizarr irgendwie,
ja,
so, ne?
Ja. Genau. Und das waren die ersten, denen ich es erzählt habe. Und der Daniel war dann, glaube ich, der Nächste, den ich angerufen habe dann zu Hause, als ich zu Hause war. Und dem ich gesagt habe, was gerade passiert.
Weil für den Daniel ist das ja ein Stück weit auch ein persönlicher Erfolg, ne? Weil das ja eigentlich derjenige ist, der sozusagen das Monster erst zum Leben erweckt hat, ne?
Ja, wenn es für ihn so anfühlt, dann auf jeden Fall zu Recht. Dann zu Recht, weil ich weiß nicht, ob ich heute Trainer wäre ohne Daniel. Das muss ich so ehrlich sagen.
Ja,
der mich dazu gebracht hat. Und der Daniel auch immer der war, der mir auch immer so dieses Gefühl und die Sicherheit gegeben hat von Beginn an, dass ich dafür Talent habe. Und er in unheimlich vielen langen Gesprächen und immer diese Leidenschaft mit mir geteilt hat. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Grund dafür, dass ich heute Co-Trainer bin. Das weiß ich auch wirklich zu schätzen und bin ich dem Daniel unglaublich dankbar.
Was für Ziele hast du dir jetzt gesteckt?
Also ich stehe immer noch mit einer Mannschaft auf dem Platz, wo ich versuche, meine Ideen zu vermitteln und auf dem Platz umzusetzen. Und ich hatte nie eigentlich das Ziel oder ich hatte jetzt nie kurzfristig das Ziel gehabt, ich muss jetzt unbedingt in den Profifußball und ich muss jetzt morgen mit Fußball mehr Geld verdienen. Das Ziel hatte ich nie, sondern es war einfach das Spiel an sich, was mich angetrieben hat oder die Aufgabe an sich, die mich angetrieben hat. Und ich glaube, so wird es auch jetzt in der ersten Mannschaft sein.
Dieter Pauken, Michael Stahl, Leute, die locker noch mal 10 Jahre älter sind als du. Machst du dir da nicht Sorgen, dass sie sich von dir schlicht und einfach nichts erzählen lassen?
Sorgen mache ich mir keine. Natürlich hat man so ein Stück weit Bedenken. Oder man fragt sich eher, wie, wie, wie muss ich einen Zugang finden zu Spielern, die so viel mehr erlebt haben als ich im Fußball, die so viel höher gespielt haben als
ich. Weil das ist ja etwas, womit du keine Erfahrungswerte hast. Ne? Damit, das hast du in der Vergangenheit ja noch nie gemacht.
Damit habe ich keine Erfahrung, aber mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe, was ich jetzt schon weiß, ich trainiere jetzt schon Spieler, die talentierter sind, als ich jemals war. Den Schritt habe ich jetzt schon gemacht. Und auf dieser Basis, oder ich glaube, es gibt viele Trainer im Profigeschäft, die selber nicht auf dem höchsten Level gespielt haben. Beispielsweise Florian Kohfeldt von Werder Bremen. Der hat niemals, war nie selber Profi als Spieler.
Wobei Qualität ist ja fast so ein bisschen so eine unsichtbare Grenze. Da kann man ja noch sagen, ich bin der Trainer und du bist der Spieler.
Ja.
Wäre es andersrum, dann wäre ich eben Spieler so. Ja. Aber Alter hat ja nochmal so eine soziale Komponente. Das macht die Hürde ja nochmal ein bisschen höher. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es geht nur über diese Art oder nur in eine Richtung, nämlich, dass ich den Spielern vermitteln kann, dass selbst ich ihnen noch was beibringen kann. Das muss ich vermitteln. Und in dem Moment, glaube ich, wo die Jungs oder wo die Spieler merken, dass ich sie weiterbringen kann, in dem Moment machen sich keine Gedanken mehr, ob ich 20, 25, 30 oder 45 bin. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende Weg, dass die Jungs merken, dass ich mit meinen Ideen, mit dem, was ich über Fußball weiß oder was ich mir angeeignet habe, dass ich mit den Dingen die weiterbringen kann, mit den Dingen sie verbessern kann, jeden einzelnen Spieler, weil jeder Spieler auf dem Niveau will besser werden. Jeder. Jeder Spieler will besser werden und strebt nach dem größtmöglichen Erfolg. Und wenn die merken, dass ich ein Bestandteil davon werden kann oder sie näher an ihren Erfolg bringen kann, dann werden sich darüber keine Gedanken mehr machen, ob ich 20 oder 25 bin. Und das ist so ein bisschen mein Ziel oder mein kurzfristigstes Ziel, dass die Spieler das merken.
Also quasi, dass du durch deine inhaltlichen Qualitäten dann einfach dich etablierst, meinst du?
Ich habe keine andere Wahl. Mhm. Ich habe keine andere Wahl, weil ich kann keinen damit überzeugen, mit dem, was ich gespielt habe. Oder mit meiner Vita. Mit meiner Vita werde ich da keinen davon überzeugen. Da wird keiner den Mund öffnen, wenn ich in die Kabine komme. Es geht nur über den Inhalt. Aber ich würde auch das sagen, dass es das ist, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Inhaltlich auf dem Platz mit den Jungs zu arbeiten. Und über die Schiene werde ich versuchen, die Jungs zu begeistern.
Langfristig hast du da sportliche Ziele?
Ja, ich muss schon sagen, dass dieser Vertrag jetzt schon so ein bisschen auch nochmal einen Hunger geweckt hat. Profifußball war eine ganze Ecke weiter weg, als es das jetzt ist, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin jetzt nicht mehr so weit davon entfernt, mit Fußball vielleicht irgendwann mein Geld verdienen zu können. Und ich weiß, dass ich ja noch ganz am Anfang bin. Trotzdem ist das nicht planbar und es ist nicht so, dass, weil ich heute Co-Trainer der ersten Mannschaft bin, dass ich jetzt in 10 Jahren mit Fußball mein Geld verdienen kann oder hauptberuflich im Fußball arbeiten kann. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so unwahrscheinlich, dass ich, weiß es nicht, dass ein Wunder dafür passieren muss. Und
wenn es denn dann jetzt klappt in der ersten Mannschaft.
Genau, das ist nicht planbar, dass ich auch in 2,5 Jahren noch bei der TuS bin oder in 4,5 Jahren. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht klappt es nicht und wird früher nochmal oder schneller abgesägt, wie ich da war. Man weiß es nicht. Ich gebe mein Bestes, ich gebe wirklich mein Bestes und versuche die Chance zu nutzen. Und natürlich habe ich das Ziel, und das will und kann ich jetzt auch so formulieren, irgendwann mit Fußball mehr Geld zu verdienen. Ohne dass ich weiß oder mit dem Hintergrund wissen, dass ich weiß, dass es nicht planbar ist.
Das ist am Ende des Tages der Kern der Sache. Dass du gerne aus deiner Liebe einen Beruf machen würdest.
Das stimmt. Dass ich morgens aufstehe und weiß, ich muss mir heute über Fußball Gedanken machen. Und ich muss jetzt vielleicht nicht noch in die Schule gehen, nicht da noch was machen. Ich werde, glaube ich, ein glücklicher Mensch, wenn ich Lehrer werde. Aber aufzustehen und nur über Fußball denken zu können.
Da wärst du noch ein viel glücklicherer Mensch.
Das wäre so cool. Und das ist so ein bisschen, ja. Das, worauf ich vielleicht auch ein Stück weit hinarbeite.
Wie sehr hilft dir eigentlich dein Studium bei dem, was du jetzt machst? Wenn du dich mit Pädagogik beschäftigst, dann geht es ja im Kern darum, wie man Menschen Dinge vermitteln kann. Hilft dir das als Trainer auch weiter?
Hilft weiter, auf jeden Fall. Also ich habe ein paar sehr interessante Seminare gehabt, wo es, wie du gesagt hast, um Pädagogik geht. Da ist nochmal das ein oder andere, ja, die ein oder andere Theorie ganz interessant, die man da nochmal mitnimmt auf dem Platz. Aber ich studiere auch Sport und auch da in Verletzungsprophylaxe, in der einen oder anderen Theorie, da habe ich schon auch ein bisschen was mitgenommen. Ja? Das wiederholt sich dann auch ein bisschen im Trainerschein, in der Trainerausbildung, die man macht. Aber das sind auf jeden Fall Informationen oder Wissen, die einem weiterhelfen auf dem Platz, definitiv.